Deutschlandfunk. Deutschland heute.
Mit Peter Sawicki. Schönen guten Tag. Landwirtschaft in Deutschland, sie soll und muss sich ändern, wie es heißt. Die Rahmenbedingungen dafür hat die Bundesregierung zum Beispiel in der Ackerbaustrategie für 2035 zusammengestellt. In Niedersachsen hat Julia Klöckner, die zuständige Ministerin, heute dafür geworben. Wir berichten gleich. Außerdem stellen wir ein aktuelles Beispiel im Streit um Gentrifizierung in Berlin vor. Da geht es diesmal um den Hermannplatz im Bezirk Neukölln. Und es geht hier auch heute um prekäre Arbeitsverhältnisse von Lkw-Fahrern und warum man in Duisburg sich darüber aufregt. Viele Landwirte in Deutschland sind verärgert. Sie haben sogar Existenzängste, sagen sie in vielfacher Hinsicht. Das hat mit schärferen Richtlinien, zum Beispiel im Blick auf die Nutzung von Düngemitteln, zu tun. Aber auch mit, aus ihrer Sicht, zu niedrigen Lebensmittelpreisen, die vielen von ihnen, so lautet zumindest der Vorwurf, die eigene Lebensgrundlage langsam entzieht. Über Letzteres wurde gestern im Kanzleramt gesprochen, mit der Zusicherung, gegen Dumpingpreise in Supermärkten zumindest vorgehen zu wollen. Mit dabei war die zuständige Ministerin Julia Klöckner. Sie hat sich heute Landwirten in Niedersachsen gestellt, im Ort Wilsum im Nordwesten. Es ging da um die Zukunft der Landwirtschaft, vor allem in Niedersachsen. Dietrich Mohaupt hat das für uns beobachtet. Herr Mohaupt, wie soll diese Zukunft denn aussehen?
Es geht um erst einmal die Ackerbaustrategie, die die Bundesregierung für das Jahr 2035 ausgegeben hat. Also es geht also weniger jetzt um die gesamte Landwirtschaft bei dieser Fachtagung, die hier traditionell in Wilsum im ganz nordwestlichsten Zipfel von Niedersachsen stattfindet, sondern es geht eben ganz konkret um Ackerbau, also um die Bodenbearbeitung für den Anbau von Getreide und dergleichen. Und da hat die Ministerin ja also 12 Eckpunkte mal mitgebracht in so einer Rede, die sie gerade eben noch hält. Da geht es zum Beispiel um Arten, Vielfalt, die gesichert werden soll. Da will man wegkommen von den engen Fruchtfolgen, die derzeit in der Landwirtschaft im Ackerbau ja eigentlich Taxe sind, die so üblich sind. Es geht um Humusaufbau auf den Äckern, um da ja wieder bessere Bodenbedingungen insgesamt zu schaffen. Es geht um Pflanzenschutz, der reduziert werden soll. Es geht um Digitalisierung. Solche Dinge, die stehen hier bei dieser Fachtagung im Vordergrund. Das ist so das, was unter Ackerbaustrategie 2035 von der Ministerin den Landwirten hier vorgestellt wird derzeit.
Das hört sich zumindest, wenn man sich in die Landwirte hineinversetzt, nach neuen Auflagen, nach neuen Regeln an. Wie hat man das aufgenommen, dieses ganze Paket?
Das ist so das Übliche, dass da natürlich immer kritisch drauf geschaut wird. Wenn sowas mit einem Begriff Strategie verbunden ankommt, dann ist das tatsächlich für die Landwirte häufig Hab-Acht-Stellung. Trotzdem war es hier ein eher warmer Empfang in Wilsum. Es hat von etwa 500 Landwirten, die in der Versammlungshalle auf die Ministerin warteten, keinerlei Pfiffe gegeben. Draußen vor der Halle hatten sich zwar etwa 1000 Schlepper aus der Region versammelt und auch für ein erhebliches Verkehrschaos hier in der Region gesorgt. Die haben aber auch alle sich sehr ruhig verhalten. Es war also wirklich ein eher warmer Empfang. Keine Pfiffe, keine Buhrufe, nichts dergleichen. Es gab ganz im Gegenteil sogar Blumen für die Ministerin, weil man ja wirklich erhoffte sich, dass die Ministerin doch nochmal ja, sich zugänglich zeigt für Forderungen, für Wünsche der Landwirte, für ihre Bedenken, für ihre Sorgen und Nöte.
Tut sie das?
Ja, sie tut es einigermaßen. Sie ist in den Dialog gegangen. Sie hat natürlich auf der anderen Seite die ja, EU-Kommission in ja, Sachen Düngeverordnung zum Beispiel im Nacken. Da gibt es ganz eindeutige Vorgaben, dass Deutschland ein Vertragsverletzungsverfahren droht, wenn nicht die Nitratbelastung im Trinkwasser eindeutig und ganz schnell reduziert wird. Das sind also Strafen von 850.000 Euro pro Tag für Deutschland ab ja, schon März dieses Jahres im Gespräch, wenn Deutschland nicht reagiert. Darauf hat Deutschland reagiert mit einer neuen Düngeverordnung, ja, die bei den Bauern so gar nicht gut ankommt. Auch das ist natürlich hier unterschwellig Thema. Es ist der Dialog darüber, den die Ministerin hier sucht. Man hat jetzt keine konkreten Möglichkeiten, hier noch was groß zu verändern. Es geht der Ministerin in erster Linie darum, die politischen Maßnahmen, die die Bundesregierung da beschlossen hat, nämlich zum Beispiel wirklich pauschal 20% weniger Düngung auf Flächen, die sogenannte rote Flächen sind, also die hoch nitratbelastet sind durch eben verstärkte Gülleausbringung, dass man über diese Themen einfach nochmal reden wollte. Da will sie vermitteln, da will sie Akzeptanz für erzeugen. Ob ihr das hier jetzt noch gelingt, ich wage das anzuzweifeln.
Vielleicht können wir noch mal kurz drauf schauen, was kommt denn in Niedersachsen in dem Fall technisch bzw. was die Maßnahmen angeht auf die Landwirte zu? Wie müssen die sich da umstellen?
Also hier in Niedersachsen setzt man auf eine elektronische Nährstoffmeldung. Enni nennt sich das Ganze. Das ist ein digitales System, wo Nährstoffbedarfe einerseits ermittelt werden, ganz konkret für ganz bestimmte Flächen, ganz dezidiert und detailliert. Und es werden auch die Düngemengen, die darauf ausgebracht werden, erfasst. Und nur wer sich da in einem bestimmten Fenster befindet und da nichts überreizt, der bleibt quasi davon befreit, seine Düngemengen reduzieren zu müssen. Alle anderen müssen dann einfach reduzieren, und zwar. Und das ist das Problem für die Landwirte, relativ pauschal, da wird dann nicht weiter differenziert. Und damit ist Niedersachsen so ein bisschen anders drauf als viele andere Bundesländer, die eben darauf nicht setzen, sondern die noch pauschaler vorgehen, die einfach sagen, rotes Gebiet heißt also ein von Nitraten stark belastetes Trinkwasser in einem bestimmten Gebiet, 20% weniger düngen für alle Landwirte, ohne dass nachgeschaut wird, wer eigentlich wie viel wirklich düngt. Deshalb nimmt Niedersachsen da so eine bisschen Sonderrolle ein mit dieser Enni, mit dieser elektronischen Nährstoffmeldung. Ob das aber den Bauern ausreicht, wage ich auch wiederum zu bezweifeln. Die wollen nämlich noch ein bisschen weitergehen, die wollen noch stärkere Differenzierung, die wollen, dass Messstellen überprüft werden, weil die zweifeln auch die Messergebnisse an und damit auch diese Nährstoffbelastungen. Da sehen die eigentlich einen Bedarf, das erstmal technisch noch zu klären, was da noch überhaupt in Fehlern drin ist. Und die finden sich also nicht so einfach mit dieser pauschalen Kürzung von Düngemengen ab.
Gleicher Lohn für gleiche Arbeit, das fordern Gewerkschaften, das fordern natürlich auch Arbeitnehmer. Über Europas Grenzen hinweg funktioniert dieses Prinzip aber nicht immer, vor allem wenn es um Dienstleistungen zwischen EU-Staaten geht. Ein Beispiel sind hier Lkw-Fahrer. Wenn sie zum Beispiel in Deutschland Waren ausliefern, werden sie in der Regel trotzdem nach anderen Maßstäben bezahlt. Welche Konsequenzen das hat, auch für lokale Anwohner, das hat Gerhard Schröder für uns in Duisburg beobachtet.
Ein Samstagnachmittag im Duisburger Hafen. Milan steht vor der offenen Ladeklappe seines Lkw. Schwarzer Jogginganzug, heller Kapuzenpulli, blaue Winterjacke. Er bückt sich zu dem Gaskocher. In der Pfanne brutzeln Pommes. Es ist Zeit fürs Mittagessen. Auf einem weißen Plastiktisch stehen drei Schüsseln mit Brokkoli, Thunfischsalat und Reis. Daneben eine Flasche mit Traubenschnaps. Milan ist Lkw-Fahrer. Er heißt eigentlich anders, möchte aber im Radio lieber nicht erkennbar sein. Er kommt aus Mazedonien, ist etwa 30 Jahre alt, kurze Haare, schwarzer Bart. Wochentags ist er mit seinem Lkw auf der Autobahn unterwegs, transportiert Waren von Deutschland nach Frankreich, Belgien oder in die Niederlande. Die Wochenenden verbringt er oft hier, in seinem Lastwagen auf dem Parkplatz im Duisburger Hafen. Der Parkplatz in Duisburg-Rheinhausen ist zu einem beliebten Treffpunkt für osteuropäische Lkw-Fahrer geworden. Viele verdienen so wenig, dass sie sich ein Hotel nicht leisten können oder das Geld lieber nach Hause schicken, zur Familie. Deshalb verbringen sie die Wochenenden hier in ihren Lkws, auf einem Parkplatz im Hafen, ohne Wasseranschluss, ohne Duschen, ohne Toiletten.
Ja, das ist unser größtes Problem,
sagt Marek, ein Mann mit streichholzkurzen Haaren, 39 Jahre alt, auch er kommt aus Mazedonien.
Wir können uns hier nicht waschen, es gibt keine Toiletten. Das ist wirklich schwierig.
Nicht nur für die Fahrer, sondern auch für die Anwohner.
Im Prinzip sind das die Friemersheimer Rheinauen, die zählen unter Naturschutzgebiet.
Manuela Kahlke steht auf dem Damm oberhalb des Lkw-Parkplatzes und zeigt auf die Rheinwiesen, auf das Gebüsch, dass viele Fahrer ersatzweise als Toilette nutzen. Toilettenpapier und Müll liegen zwischen den Sträuchern herum.
Ja, klar. Es stinkt, es ist dreckig, es ist alles im Prinzip vermüllt. Ne? Sieht nicht schön aus. Macht keinen Spaß mehr, da spazieren zu gehen.
Die Bevölkerung ist sauer, sagt Manuela Kahlke. Sie betreibt einen kleinen Schnellimbiss 800 Meter von dem Lkw-Parkplatz entfernt. Jetzt soll ein Krisengespräch helfen. Der Duisburger Gewerkschafter Frank Inderfort hat eingeladen und viele sind gekommen. Zu Manus Treff, dem kleinen Schnellimbiss von Manuela Kahlke am Rande des Hafengeländes. Insgesamt drängen sich 2 Dutzend Personen um die wenigen Tische in Manus Schnellimbiss.
Ich kann nur sagen, wir haben großes Interesse daran, dieses Thema gemeinsam in den Griff zu bekommen. Wir sind froh, den Hafen und die Arbeitsplätze hier zu haben.
Sagt Martin Murak. Er ist Stadtkämmerer in Duisburg, ein smarter Typ, 42 Jahre alt.
Logistik muss mit den Bewohnern Hand in Hand anhängen. Das geht eben nur mit klaren Regeln und dann eben auch einer gewissen Kontrolle der Lastkraftfahrer, die dann eben auch hier hinkommen.
Allzu präzise will der Sozialdemokrat aber nicht werden. Und das geht hier vielen mächtig auf die Nerven.
Wir haben vor einem halben Jahr einen Antrag gestellt, mindestens zur Lösung der Sanitärprobleme hier vielleicht mal Dixi-Klos aufzustellen.
Sagt Rainer Friedrich, er sitzt für die SPD im Stadtparlament. Passiert ist bislang nicht viel.
Dixi-Klo aufzustellen ist nicht so komplex. Dieses wird seit Jahren diskutiert, wie auch immer. Wir sind diese Diskussion vor Ort leid.
Der Unmut in der Bevölkerung wächst, sagt auch Astrid Hanske, die Bezirksbürgermeisterin von Duisburg-Rheinhausen.
Wenn man sich das hier anguckt, wie grauslich das wirklich aussieht, wenn überall das Toilettenpapier in den Bäumen hängt und überall die Kacke in den Vorgärten überall, was sollen die Leute denn machen? Es hilft keiner.
Die Situation ist unzumutbar, sagt Hanske, für die Anwohner und auch für die Fahrer, die zu Dumpinglöhnen und schwer erträglichen Arbeitsbedingungen auf den Autobahnen unterwegs seien. Das sei das eigentliche Problem, sagt Dirk Engelhardt. Er ist Vorstandssprecher des Bundesverbandes für Güterverkehr und Logistik.
Gleiche Arbeit zu gleicher Entlohnung, das ist normaler Wettbewerb, dagegen hat die Branche überhaupt nichts. Aber das, was im Moment stattfindet, ist einfach illegal und läuft bei uns in der Branche unter Sozialdumping und das muss dringend abgestellt werden.
Die osteuropäischen Fahrer sind meist bei bulgarischen oder rumänischen Firmen angestellt und bekommen rumänische oder bulgarische Mindestlöhne, 250 bis 300 Euro im Monat. Für die Fahrer ist das trotzdem lukrativ, denn mit Spesen für Übernachtungen können sie auf über 1.500 Euro im Monat kommen.
Was dazu führt, dass die Bilder einfach tägliche Praxis sind, kampierende Fahrer, die auf den Ladepritschen entsprechend ihre Ruhezeit verbringen, ihre Nahrung zubereiten, ihre Wäsche aufhängen. Und das kann alles nicht im Sinne des Erfinders sein.
Mittlerweile sind vielen Auftraggebern aber offenbar auch osteuropäische Mindestlöhne noch zu viel und drängen die Fahrer in die Selbstständigkeit, so wie Marek aus Mazedonien.
Ich mache das seit letztem Sommer so. Für mich ist das okay. Ich habe meinen eigenen LKW. Ich entscheide selbst, wann ich fahre und wann nicht. Meistens gibt es viel zu tun. Ich habe viele Aufträge. Und dann verdiene ich natürlich auch ganz gut.
Im Schnitt bekommt er 2000 Euro brutto, in guten Monaten auch mehr. Das ist in Ordnung, sagt Marek. Kein Geld verdient er allerdings, wenn er nach Hause fährt, nach Mazedonien oder wenn er krank ist. Und auch Reparaturen am LKW muss er selbst bezahlen. Die Auftraggeber entziehen sich vollständig ihrer Verantwortung. Die Fahrer tragen alle Risiken, schimpft Frank Inderfort von der Dienstleistungsgewerkschaft Verdi.
Und das ist natürlich für die Unternehmen, die eine Briefkastenfirma in Bulgarien gründen, da Fahrer anwerben und die dann hier fahren lassen, hochlukrativ. Weil sie sind aus der Verantwortung raus. Die Verantwortung, das wirtschaftliche, das rechtliche Risiko liegt alleine beim Fahrer.
Ein Beitrag aus Duisburg war das von Gerhard Schröder. Nicht nur die Frage nach bezahlbarem Wohnen beschäftigt viele Menschen in Berlin seit Jahren immer stärker. Es geht oft auch um die Gestaltung öffentlicher Plätze. Nun soll ein altes Karstadt-Gebäude zwischen den Stadtteilen Kreuzberg und Neukölln abgerissen und durch einen monumentalen Neubau ersetzt werden, wie es heißt. Davon könnte auch der dazugehörige Hermannplatz betroffen sein, der nicht nur bei den lange ansässigen Berlinern sehr beliebt ist. Und sie sind über die Pläne nicht begeistert, wie Manfred Götzke erfahren hat.
Unterwegs mit Bachmann Wadaspi und Gerhard Voss. Der eine Student der Iranistik, der andere Rentner. Beide Neuköllner. Wir schlendern über den Hermannplatz. Er ist auch an diesem verregneten Vormittag voll. Alle drei Minuten kommt ein neuer Schwall von Menschen aus den U-Bahn-Schächten.
Das ist einer der belebtesten Orte, die es halt hier so ein bisschen gibt. Und halt ein Treffpunkt für unheimlich viele Leute, halt, die halt seit Jahren hier wohnen und das so ein bisschen auch eher als zu Hause ansehen.
Wenn jemand den Wandel, die Gentrifizierung im Kiez genau beobachtet, dann Voss und Wadaspi. Die beiden Neuköllner haben die Initiative Hermannplatz gegründet, die sich gegen den Neubau des Karstadt-Gebäudes und die Neugestaltung des Platzes wendet. Vermutlich vergeblich. Die Sanierung der vom Platz abgehenden Karl-Marx-Straße ist schon fast abgeschlossen. Hier sollen nun Straßencafés, Kultureinrichtungen und Hostels noch mehr Touristen und Kreative ins Viertel locken. Bald ist der Hermannplatz dran.
Da war das Motto von Anfang an jung, bunt, erfolgreich. was für meine Begriffe klar definiert, worum es da ging. Es ging darum, dass die Alten mehr oder weniger verschwinden, dass die Armen verschwinden und dass die Nicht-Erfolgreichen verschwinden. Da sind sie halt fest dabei. Und ich denke mal, halt, dann bietet das hier so ein bisschen so den grünen Abschluss.
Den Karstadt am Hermannplatz möchte der Besitzer die Signa-Gruppe des österreichischen Multimilliardärs René Benko abreißen und durch einen Monumentalbau im Art-Deco-Stil der 20er Jahre ersetzen. Dort will der Investor neben dem Warenhaus noch Büros und möglicherweise ein Hotel reinsetzen. Badaspi und Voss befürchten, dass der Investor auch Einfluss auf die Gestaltung des Platzes nimmt.
Keiner von uns in der INI würde bestreiten, dass der Platz Blumen bräuchte, vielleicht ein paar Sitzplätze, dass man hier tagtäglich einfach seine Zeit auch gerne verbringt. Wir sehen ein Riesenproblem darin, wenn privaten Unternehmen öffentliche Platzgestaltungen übernehmen. Aus anderen Städten kennt man London, Paris, New York, die großen Städte, wo stadtzentrale Plätze mehr oder weniger privatisiert werden.
Wir gehen weiter zu den Marktständen. Sie sind von allen Seiten umringt von Verkehr. Richtig gemütlich einkaufen kann man hier nicht. Doch die Karstadt-Kunden und die umsteigenden U-Bahn-Fahrgäste sorgen trotzdem für ein gutes Geschäft, meint einer der Händler. Seit 15 Jahren betreibt der Mann, der seinen Namen nicht nennen mag, ein Krebsstand, in dem man auch Kaffee und frisch gepressten Saft bekommt.
Natürlich haben wir Angst, falls hier Baustelle wird und wenn hier umgebaut ist, dann sind wir auch hier weg. Ich weiß nicht, wo wir dann hin sollen.
Die Mitstreiter der Initiative von Badaspi und Voss haben inzwischen 1400 Unterschriften gegen den Karstadt-Abriss gesammelt. Und auch einige Politiker auf ihrer Seite, zum Beispiel Florian Schmidt. Der Baustadtrat von Friedrichshain-Kreuzberg hatte die Signa-Pläne durch einen Vermerk vorerst gestoppt. Erst nachdem sich der regierende Bürgermeister Michael Müller persönlich in die Diskussion eingeschaltet hatte, zeigte sich Schmidt gesprächsbereit.
Ich führe Sie so im Eiltempo durch. Ja, das so, wo es ist, wissen Sie, glaube ich.
8 Kilometer entfernt, im Hauptsitz der Signa-Gruppe im Charlottenburger Upper West Tower, scrollt Timo Herzberg durch eine PowerPoint-Präsentation. Der Deutschlandchef von Signa hat sie für eine Bezirksverordnetenversammlung erstellen lassen. Sie soll helfen, die Sorgen der Anwohner zu zerstreuen. Denn der Abriss und Neubau des Gebäudes am Hermannplatz ist zurzeit das wichtigste Projekt von Signa in Deutschland.
Uns hat es auch schlicht begeistert, zu sehen, was dort mal stand und leider durch die Nazis in den letzten Kriegstagen 1945 gesprengt worden war. Der Wiederaufbau mit einer starken Anlehnung an diese Art Deco-Elemente, das hat uns schlicht begeistert.
Herzberg schwärmt von Lichthöfen und der Aussichtsterrasse, die künftig Besucher aus ganz Berlin nach Neukölln locken soll. Eine Folie weiter ist in bunten Farben und verspielter Schrift aufgelistet, was alles in das neue Warenhausgebäude ziehen könnte. Das geplante Hotel, das bei den Anwohnern für Verdruss gesorgt hat, ist verschwunden. Dafür steht auf der Folie Wohnen und multikulturelles Ärztehaus. Signa hat auf die Kritik der Anwohner reagiert. Zumindest auf dieser PowerPoint-Folie.
Wir stellen uns zahlreiche Dialogformate vor. Dort soll es zu verschiedenen Themen, Mobilität, Nutzungsmix, Workshops geben. Da kann jeder kommen und sich einbringen. Die Ergebnisse aus diesen Diskussionsveranstaltungen werden dann gesammelt und werden in die Planung mit einbezogen.
Für den Hermannplatz hat die Signa-Gruppe ebenfalls schon Ideen. Auch wenn der Platz eigentlich öffentlicher Besitz ist. Weniger Verkehr und dafür Platz für Straßencafés, Bänke und Bäume.
Wir sind natürlich als Investor vor Ort von diesem Platz Hermannplatz kaum zu trennen. Es ist unsererseits letztendlich ein Angebot, dass wir unsere Kompetenz hier mit einspielen lassen können, dass wir am Ende eine Gesamtsituation schaffen, die aufeinander eingeht und miteinander kommuniziert. Wir wollen der Öffentlichkeit hier nichts wegnehmen. Wir wollen keinen Einfluss nehmen auf die Platzgestaltung, wenn sie von den Bürgern, wenn sie von der Verwaltung, der Politik nicht gewünscht ist.
An der Currywurstbude auf dem Hermannplatz haben es sich mittlerweile einige Rentner gemütlich gemacht. Auch Bernd Hasenkamp isst seine Pommes Mayo für 1,40. Er wohnt an der angrenzenden Urbanstraße und kommt fast jeden Tag her. Lauter Verkehr und Menschenmassen, die aus den U-Bahn-Schächten quellen, egal.
Die Anwohner sind nicht dafür, weil wir hier eine riesen Baustelle haben. Und das dauert etliche Jahre.
Gegenüber baut ein Gemüsehändler seinen Stand auf. Stellt Kisten mit Tomaten, Kohl und Salat hin. Angesprochen auf die Sanierungspläne, winkt er nur ab.
Ich glaube an diesen Umbau nicht. Bis das Umbau gebaut wird, ich werde Rentner.
Eine Reportage war das aus Berlin, aus dem Bezirk Neukölln, zusammengestellt von Manfred Götzke. Und das war auch das letzte Thema für unsere heutige Ausgabe von Deutschland heute. Um 2:35 nach den Nachrichten übernimmt Stefanie Gebert mit Campus und Karriere. Und am Mikrofon bis hierher verabschiedet sich Peter Sawicki. Ich wünsche Ihnen noch einen schönen Tag.